Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stadtgespräch, der Oberkirch-Podcast. Heute im Gespräch mit Stadtbaumeister Peter Bercher und Bernhard Huschle vom Sachgebiet Hochbau und Gebäudemanagement der Stadt. Herr Bercher, am 26. September hat der Gemeinderat über Maßnahmen zum Energiesparen nicht nur beraten, sondern auch entschieden. Warum wird eigentlich überhaupt die Stadt in dem Bereich tätig?
Ja, bedingt durch die Entwicklungen in diesem Jahr, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, was ja zu Verknappungen am Energiemarkt geführt hat, hat ja die Bundesregierung dazu bewogen, aufgrund der Verknappung zunächst eine Frühwarnstufe zu setzen, um dann am 23. Juni eine Alarmstufe auszulösen, da die Verknappung der Gasreserven doch so eklatant sind, dass Fragen zur Versorgungssicherheit unserer Bevölkerung im Raum stehen. Und um hier in jedem Fall die Auswirkungen abzufedern, werden Kommunen aufgefordert, sowohl freiwillige Maßnahmen zur Energieeinsparung zu ergreifen, aber auch durch zwei Verordnungen hat der Bund normative Vorgaben geschaffen, damit auch Kommunen zwingend Maßnahmen ergreifen, die zu Energiesparmaßnahmen führen. Das Ganze zielt auf den Energiemarkt, auf den Gasmarkt ab. Und hier haben wir uns in Oberkirch, wie viele anderen Kommunen auch, Gedanken gemacht, was wir schnell umsetzen können. Aber wir haben uns genauso Gedanken gemacht, welche Maßnahmen strukturell greifen, um mit langfristigen Wirkungen die Situation insgesamt für uns zu verbessern. Über Oberbürgermeister Braun wurde ein Krisenstab eingerichtet. Der Krisenstab besteht überwiegend aus Mitgliedern der Verwaltung. Wir haben uns Maßnahmen zurechtgelegt und diese eben dann auch im Gemeinderat eingebracht.
Es war ja nicht nur in der Sitzung am 26. September das Thema zum ersten Mal im Bewusstsein der Verwaltung, sondern schon im Juli wurde ja eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Da waren Sie ja ganz konkret dran beteiligt, Herr Huschle. Was wurde denn im Juli, so viele Wochen vor der Gemeinderatssitzung, denn da eigentlich schon gemacht?
Ja, also wir haben uns mal die Gebäude angeschaut, die wir dann tatsächlich auch betreuen. Das sind so 96 Gebäude, die teilen sich auf in Schule, Kindergärten, Halle, Friedhöfe, öffentliche WCs, Ortsverwaltungen, Feuerwehrhäuser, Museen, Mediathek, Bauhof. Und die haben wir uns mal angeschaut entsprechend, haben dann auch festgestellt, dass der Endenergieverbrauch der Energieverwendung auf die Wärme 76% fallen, auf Strom 24%, dass man so einen Anhaltspunkt dazu bekommt, dass insgesamt Jahresenergiekosten von 1,1 Millionen zu Buche schlagen bei der Stadt Oberkirch und die sind wiederum wieder aufgeteilt in Strom 511.000, Wärme 508.000 und Wasser sind es 80.000. So dass man eben auch ein Gefühl bekommt, was tatsächlich an Jahresenergiekosten vorhanden sind. Und diese energieintensive Liegenschaften, die haben wir uns nochmal speziell rausgefiltert. Das sind dann 56 Liegenschaften gewesen. Das bezieht sich auf beheizte Fläche so von 103.000 Quadratmeter und ein Energiewert von 8,2 Megawattstunde. Das sind einfach mal so ein Zahlenwert, dass man mal ein Gefühl bekommt für die Gebäude von der Stadt Oberkirch. Und da wiederum haben wir auch die Primärenergieträger der Gebäude entsprechend angeschaut, wo ich einfach später nochmal drauf eingehen werde.
Also Sie haben das jetzt schon sehr kompakt alles zusammengefasst. Also ich stelle mir das sehr schwierig vor, überhaupt einmal eine Übersicht zusammenzustellen, weil wir haben so große Gebäude wie das Hans-Fröhler-Gymnasium und dann haben wir sowas Kleineres wie den Stadtgartenkiosk. Wir haben sowas wie die Liegenschaft des Freibades, die nur saisonal betrieben wird und dann halt Gebäude, die eigentlich rund um die Uhr zur Verfügung stehen müssen, wie die Gebäude für die Feuerwehr. Wie geht man denn da konkret dran, wenn man das alles mal ermittelt?
Genau, da machen wir bisher schon diese Energieerfassungen von jedem Gebäude. Das sind eben auch eben diese energieintensive Liegenschaften, die 56, die eben den großen Wert ausmachen. Und diese Liegenschaften haben wir auch nochmal nach einem Primärenergieträger geprüft, um einfach auch zu sehen, wo die Hauptträger vorhanden sind. Da auch nochmal ein kleines Zahlenspiel dazu. Da haben wir von den 56 Liegenschaften 23 im Gasbetrieb, 12 im Ölbetrieb, 15 im Contracting, 4 Wärmepumpe, eine Elektroanlage auch noch im Nachtspeicherbetrieb und eine Pelletanlage.
Was tut sich denn hinter dem Begriff Contracting genauer verbergen? Das sagt mir jetzt nicht so viel.
Genau, das ist die Wärmeliefer-Contracting, sprich, da gibt es einen Dienstleister, der uns Wärme zur Verfügung stellt und das aber auch auf unterschiedliche Art und Weise. Das ist teilweise über Hackschnitzellösungen im Holzbereich und eben teilweise auch im Gasbereich und in der Kraft-Wärme-Kupplung.
Das heißt, für bestimmte Energieträger, wie zum Beispiel Pellets oder Öl, ist es in Anführungszeichen dann leicht, einfach mal das Lager aufzufüllen, damit man weiß, dass man durch den Winter gut kommt. Und beim Gas, ja, da ist so diese allgemeine Unsicherheit, was dann in den Leitungen zur Verfügung steht, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, genau, das ist richtig. Die Ölbevorratung, die können wir steuern, da können wir früh genug auch kaufen. Das heißt, die Vorratsbehälter haben wir auch entsprechend aufgefüllt, schon relativ früh, als der Markt noch überschaubar war preislich. Somit haben wir unsere Ölanlage und unsere Pelletanlage auch vollfüllen können, schon im Frühsommer.
Und aus dieser Betrachtung wurden dann ganz konkrete Hinweise erarbeitet oder Handlungsvorschläge, die dann im Gemeinderat beraten und beschlossen wurden?
Ja, wir haben im Gemeinderat sehr konkrete Maßnahmen vorgeschlagen. Herr Huschler hat ja eben zwei wichtige Maßnahmen herausgegriffen, das Auffüllen unserer Brennstofflager, aber auch die Energieverbräuche erfassen, auswerten, bewerten und auch Maßnahmen ableiten. Und an diesen beiden Themen sieht man, es gibt einfache Maßnahmen, da kann man wie in der Familie sofort reagieren und auch Energieeinsparungen erzielen. Und in anderen Bereichen muss man sich strukturell die Vorgehensweise zurechtlegen, um auch mittel- und langfristig die Wirkungen sicherzustellen. Ich hatte es vorhin erwähnt, OB Braun hatte einen Krisenstab eingerichtet, um die äußeren Entwicklungen über diesen Krisenstab zu bewerten und auf das eigene kommunale Handeln hin auszurichten. Eine weitere Maßnahme, die wir für kurzfristige Reaktionsmuster uns zurechtgelegt haben, war Wartungsmaßnahmen und laufende Inspektionsmaßnahmen, die wir finanziert haben, die im Haushalt vorgesehen sind, diese vorzuziehen. Da müssen wir allerdings sagen, da der Baumarkt momentan sehr angespannt ist, haben wir hier nur sehr wenige konkrete Möglichkeiten ergreifen können. Ein wichtiger Punkt war aber dennoch, dass wir unsere Heizkörperventile im Rathausgelände komplett ausgetauscht haben und hier mittlerweile über moderne Thermostatventile verfügen, über die auch ein hydraulischer Abgleich geführt werden kann. Was wir in jedem Fall auch ausbauen werden, ist die Energiekompetenz unserer Hausmeister in unseren Gebäuden auszubauen, zu verbessern. Unsere Mitarbeiter sind ja vom beruflichen Hintergrund aus verschiedenen Disziplinen. Wir werden aber insbesondere, was die Steuerung und Regelung unserer Heizungsanlagen und Lüftungsanlagen geht, unsere Hausmeister stetig schulen und werden die noch im Herbst stattfindenden Schulungsprogramme nutzen, die auch regional stattfinden über die Ortenauer Energieagentur. Wir überprüfen, und hier kommen wir jetzt zu wesentlichen Maßnahmen, die Nutzung unserer Liegenschaften, weil Energie sparen wir im Wesentlichen dadurch, indem wir die Vorlauftemperaturen unserer Heizkörper absenken, niedrigere Temperaturen in den Räumlichkeiten eben entsprechend auslösen und aber vor allen Dingen auch die Nutzungszeiten, wann die Gebäude beheizt werden, wieder stärker an die konkrete Benutzung durch die Nutzer der Liegenschaften, die Verwaltung, die Schulen, die Kindergärten eben entsprechend anpassen.
Ist das dann der Punkt, den ich als Bürger dann am meisten wirklich im wahrsten Sinne des Wortes zu spüren bekomme, weil es dann vielleicht an dem einen oder anderen Ort etwas kühler ist oder etwas frischer?
Ja, das werden sämtliche Nutzer unserer Liegenschaften zu spüren bekommen. Der Gemeinderat hat sich entschieden, von den durchschnittlichen Raumtemperaturen nochmals 1 Grad zu entfernen. Das heißt, wir werden die durchschnittlichen Raumtemperaturen, wie sie über DIN-Regelungen üblicherweise vorgegeben sind, um 1 Grad absenken. Konkret heißt das, dass wir unsere Verwaltungsgebäude in der Verwaltung, hier im Rathaus, aber auch in den Verwaltungsbereichen der Feuerwehr und Bauhof, wir die Räumlichkeiten auf 19 Grad beheizen werden. Wir werden an Arbeitsstätten wie im Bauhof Absenkungen vornehmen bis zu 12 Grad. Wir werden aber auch in Sporthallen und in den Kulturhallen die Temperatur auf 19 Grad absenken. in Schulen auf 20 Grad, Kindertagesstätten auf 21 Grad in den regulären Gruppenräumen. Dort, wo sich jedoch unsere Kleinsten aufhalten, die Kleinkinder, werden wir natürlich höhere Temperaturen bis zu 24 Grad vorhalten, weil ja die Kinder hier sich nicht so gut schützen können.
Das heißt, man hat bei all den Vorschlägen ganz genau betrachtet, wer nutzt eigentlich die Räumlichkeiten, was kann ich da eigentlich in Anführungszeichen jemandem zumuten, was ist angemessen, dass also nicht einfach pauschal gesagt wurde, jetzt müssen alle den Schal anlegen und bei 19 Grad Raumtemperatur damit auskommen, sondern ganz konkret, wer nutzt die Liegenschaft, was für eine Bevölkerungsgruppe ist da üblicherweise anzutreffen und gegebenenfalls dort mehr oder weniger die Raumtemperatur anzupassen.
Genau, richtig. Wir müssen natürlich das Nutzerverhalten abbilden, so wie es wirklich stattfindet. Wir können ja nicht willkürlich einfach nur Einsparvorgaben einseitig vorgeben und sagen, jetzt funktioniert es. Die Liegenschaften stehen den Nutzern zur Verfügung und die Nutzungen stehen im Vordergrund. Und unsere Einschätzung und Wahrnehmung ist die, dass unsere Bevölkerung die Krisenlage sehr wohl begriffen hat und auch Einsparmaßnahmen sicherlich akzeptieren wird. Wir werden sicherlich Komfortbereiche aus den vergangenen Jahren verlieren und auch verlassen. Und wir werden aber auf der anderen Seite nicht übertrieben reagieren und jetzt überall in unseren Liegenschaften frierende Menschen antreffen wollen. Wir werden versuchen, hier das Mittelmaß zu finden und im gegenseitigen Austausch dann auch Verständnis werben für unsere ergriffenen Maßnahmen und werden natürlich dort, wo wir auf Schwierigkeiten treffen, auch versuchen nachzujustieren. Ich möchte die eine Schwierigkeit vermitteln. Wir haben zum Teil sehr große Liegenschaften. Wir haben teilweise neuere Heizungsanlagen, aber nicht in allen Liegenschaften. Wir haben auch noch Systeme, wo wir anhand von Referenzräumen festlegen müssen. In diesem Raum haben wir jetzt die 19 Grad beispielsweise als Richttemperatur erreicht. Aber im Vorlaufbereich Zimmer, die näher am Heizkörper sind, die früher vom warmen Wasser durchströmt werden, die weisen natürlich wärmere, höhere Raumlufttemperaturen dann auf. Räume, die weiter weg von diesem Referenzraum sind, dürften wahrscheinlich kühlere Temperaturen haben. Wir können nicht überall statisch die gleiche Temperatur einstellen. Es wird einfach gewisse Schwankungen geben. Und das ist ein Effekt, den müssen wir unseren Nutzern vermitteln. Das muss man erklären, warum das so ist. Das hat technische Gründe. Wir können hier Angleichungen vornehmen. Und wir werden aber nicht überall es so schaffen, dass alle Nutzer dann zufrieden sein werden. Und hier müssen wir dann einfach schlichtweg überzeugen, dass wir Einsparungen erzielen wollen und gewisse Nachteile einfach auch in Kauf genommen werden.
Und wenn dann so ein konkreter Fall auftritt, wie eben geschildert, dass aufgrund der Heizungstechnik die Räume unterschiedlich warm sind, dann wäre der Hausmeister in der jeweiligen Liegenschaft der konkrete Ansprechpartner?
Richtig, das ist unser wichtigster Mann vor Ort. Er ist derjenige, der für uns die Maßnahmen umsetzt, ist natürlich dann aber auch Ansprechpartner der Nutzer, das erste Gesicht der Stadtverwaltung sozusagen für die Nutzer vor Ort und wird natürlich angesprochen werden. Er wird aber von uns fachtechnisch unterstützt und auch angeleitet, sodass hier auch gleich die Kommunikation Richtung Rathaus durchgebunden wird.
Was jetzt wirklich in den Ausführungen klar herüberkam, war, dass mit Augenmaß das alles hier in Oberkirch umgesetzt wird und angegangen wird, das Thema Energiesparen. Und da ist auch ein Punkt ja immer, wie hält man es mit dem Duschen? Man hat es von manchen Kommunen gehört, dass die gesagt haben, jetzt gibt es nur noch kaltes Wasser. Da hat man sich in Oberkirch aber anders entschieden. Warum war das so, Herr Uschle?
Gut, in der Tat. Das Thema Warmwasser ist auch eine hygienische Angelegenheit. Das heißt, das Warmwasser muss entsprechend auf Temperatur gehalten werden aufgrund der Legionellen-Thematik. Und da hat sich eben auch die Stadt Oberkirch dazu entschlossen, tatsächlich die Halle, die eben durch Vereine, durch kulturelle Veranstaltungen dann genutzt werde, dass man die auch weiterhin in Betrieb fahren kann und auch eben den Vereinssport, dass man den nicht in irgendeiner Form behindert oder abwürgt. Aber prima ist tatsächlich so, dass große zentrale Warmwasseranlage in Bereitschaft kalte wird und somit auch weiterhin eine Nutzung von den Hallen möglich ist.
Das verstehe ich dann so richtig, dass wenn ich auf kaltes Wasser bei den Duschen jetzt umgestellt hätte, dann irgendwann mal das Problem gehabt hätte, das alles zu beproben, um nachzuschauen, dass gerade keine Keime sich gebildet haben und ich eigentlich dann mehr Aufwand und mehr Kosten hätte, wie das, was ich vielleicht eingespart hätte?
Genau, technisch muss man das so sehen. Wenn man eine Anlage dann runterfährt in den kalten Zustand, muss man eben wieder vor der Inbetriebnahme der Warmwasseranlage dann eine Beprobung ausführen lassen, welche dann auch über das Gesundheitsamt dann geprüft wird. Und dieser Aufwand ist auch sehr hoch und die Gefahr ist natürlich auch durch bestehende Trinkwasser-, Warmwassernetze eben einfach ist die Gefahr doch recht groß, dass man mitunter eine Verunreinigung ins Netz bekommt. Und deshalb halte ich mir den Betriebszustand der entsprechenden Halle bzw. die zentrale Warmwasserbereitung dann aufrecht.
Das waren ja jetzt eigentlich alles Themen, die sich rund um das Thema Wärme gedreht haben oder Maßnahmen. Wie sieht es denn mit dem Stromeinsparen aus? Da wurden doch auch gleich relativ schnell Maßnahmen ergriffen und auch umgesetzt.
Ja, Herr Reich, das ist richtig. Wenn man die Stromseite betrachtet, haben wir auch große Projekte auf den Weg gebracht. Der Gemeinderat hat beschlossen und auch die entsprechenden finanziellen Mittel kurzfristig im September bereitgestellt, dass wir unsere Straßenbeleuchtung komplett auf LED, auf dimmbare und teilabschaltbare Schalteinrichtungen umstellen werden. Das sind große Investitionen mit mehreren hunderttausend Euro. Derzeit werden die noch auch entsprechend staatlich bezuschusst. Und hier haben wir jetzt einen großen Schritt vorgenommen, dass der in den nächsten Jahren dann auch umgesetzt wird. Aber auch kleinere Maßnahmen, die Bürger wie du und ich einfach realisieren können. Aufgrund der Vorgaben müssen wir unsere Schmuckbeleuchtung im historischen Stadtbereich leider abschalten. Das ist ein Verlust an städtebaulicher Qualität, der aber sich sicherlich in der Krise sehr gut rechtfertigen lässt, um hier gewisse Stromeinsparungen zu erzielen. Im gleichen Maß hat uns natürlich auch die Diskussion getroffen, wie gehen wir mit unseren Beleuchtungen an Weihnachten, in der Weihnachtszeit um. Auch hier haben wir deutliche Einschränkungen vorgenommen. Einerseits werden wir auf LED-Technik mehr und mehr umstellen. Andererseits haben wir auch gesagt, dass wir die Betriebszeit der Beleuchtung, egal ob es jetzt Christbäume sind, die im öffentlichen Raum stehen und beleuchtet sind, oder aber auch Schmuckbeleuchtung, die dann beispielsweise mit dem Weihnachtsmarkt in Verbindung steht, diese werden wir auf ein Zeitfenster von 16 bis 22 Uhr beschränken und reduzieren damit den Stromverbrauch. Strom, der eben auch durch Gaseinsatz teilweise erzeugt wird.
Also man sieht, die Stadt unternimmt sehr viel. Aber Sie hatten es jetzt schon gesagt, es sind weniger als 100 Liegenschaften, die die Stadt betreut. Wie viele Gebäude, private Gebäude, gibt es denn überhaupt in Oberkirch? Haben Sie da auch noch eine Zahl dazu?
Ja, das Statistische Landesamt erfasst den Gebäudebestand und wir haben in Oberkirch rund 4.500 Wohngebäude. Hinzu kommen natürlich auch noch die landwirtschaftlichen Gebäude und die gewerblich genutzten Gebäude. Wir können von einer Gebäudegesamtanzahl von rund 6.000 Gebäuden ausgehen in Oberkirch.
Das heißt, auch wenn die Stadt viel spart, weil Sie hatten es schon gesagt, ungefähr 1,1 Millionen Euro stehen pro Jahr aktuell im Haushalt für die Energiekosten zur Verfügung. Es wird wahrscheinlich auch extrem steigen, gerade im Strombereich. Wird das Einsparpotenzial nur über die große Masse dann halt generiert werden können? Und wer sich da weiter informieren will, der findet zum Beispiel Tipps zum Energiesparen auf der Internetseite der Stadtwerke Oberkirch, bei der Ortenauer Energieagentur, der Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg sowie bei der Deutschen Energieagentur oder bei den Verbraucherzentralen. Ich bedanke mich für das Gespräch bei Stadtbaumeister Peter Bercher und Bernhard Huschle vom Sachgebiet Hochbau und Gebäudemanagement. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne, Dankeschön.
Dankeschön, Herr Reich.